Design ist wirklich ein Problemlösungsprozess. Als wir Kinder waren, haben wir immer unser Tutorials gemacht. Das heißt, wir wollten etwas machen und wir gingen dann raus und dann schaffen wir diese Gegenstände. Das heißt, ich habe ein Problem, ich löse das Problem. Also ich brauche etwas, ich mag das, oder? Für mich ist Design wirklich nicht nur so schöne Dinge, sondern wirklich, ich versuche pragmatische Dinge zu machen.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen, versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste.
Wann werden Gegenstände zu Designobjekten? Was ist wahre Schönheit und welche Gebäude sollte man unbedingt sehen, um den Zauber gelungener Architektur zu verstehen? Mit meinem heutigen Gast, Professor Charles Rojob, spreche ich über sein ganz individuelles Design- und Architekturverständnis. In Nigeria geboren, in Oxford studiert und in London, Paris und Zürich arbeitend, ist Charles Credo, die Do-it-yourself-Mentalität seiner Kindheit in seinem Designprozess am Leben zu erhalten. Als Professor für Architektur und Design Theory an der Universität Bern und als freier Produkt-, Möbel- und Lichtdesigner geht er seinen ganz eigenen Weg, es mit Menschen klicken zu lassen. Ein Weg, den wir unter anderem im Vitra Design Museum sehen können, wo sein ikonischer Sperrholzsessel Sketch 2020 in die permanente Sammlung aufgenommen wurde. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und hoffe wie immer, dass es euch genauso inspiriert, wie es mich inspiriert. Hallo Charles, es freut mich, dass du mein heutiger Gast bist bei Make It Click, der Podcast.
Hallo Jenny, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch.
Vielen Dank für deine Zeit. Im Vorfeld habe ich mich natürlich mit deiner Vita auseinandergesetzt. Du bist in Nigeria, in Lagos geboren. Du hast in Paris, in London, in Zürich gearbeitet, in Oxford studiert. Du warst in der Fakultät bei der ETH und warst Professor oder bist Professor für Architektur Design Theorie, Architectural Design Theory, an der Universität in Bern. Du bist Produktdesigner, beschäftigst dich mit Innenarchitektur, Möbeldesign, Lichtdesign. Und ich habe viele Artikel, Interviews über dich gelesen. 2012 hat man dich gefragt, was deine Idee von Schönheit ist.
Oh je.
Weißt du noch, was du gesagt hast?
Ich weiß nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass etwas ist, etwas ganz Praktisches ist. Also nichts Verrücktes. Schön ist etwas, das einem gefällt. Keine Ahnung.
Nicht
stimmt
ganz.
Das?
Nein, nicht ganz. Du hast gesagt, du hast ein nigerianisches Sprichwort bemüht und hast gesagt, wen, was auch immer ich liebe, ist der, die das Schönste.
Ah, yes. Ja, das weiß ich. Ja, genau. Das war im Modulo, glaube ich, das war es.
Genau. So
eine, genau. Ja, das stimmt natürlich, weil es hat was mit meiner Philosophie zu tun. Also was ich mache, sind eigentlich Gegenstände. Nicht, also ganz alltägliche Gegenstände, die also nichts Verrücktes, die sind nicht High Design, sondern wirklich Funktion, also die sind Gebrauchsgegenstände. Und deshalb suche ich immer das möglichst not so highfalutin Definition von Schönheit, sondern wirklich etwas ist, der praktisch ist, der mir gefällt, der die Leute gefällt, die das kaufen. Ich glaube, das war eigentlich die Idee dahinter, diesen Quote.
Ich fand den Satz wunderschön, weil ich finde, in einer heutigen Zeit, wo wir teilweise eine solche Extremvorstellung haben von was schön ist und was nicht.
Ja.
Das Praktische, ja. Das Bodenständige, um ein Wort zu bedienen, was ja teilweise auch, also, oh, es ist so bodenständig, was wie negative Konnotation hat, ist das schön, weil es eben kaum mehr in der heutigen Zeit von Schönheit kommt, es gar nicht mehr vor. Dabei ist es so wichtig, dass Schönheit auch etwas ist, was eben für jeden von uns auch was Brauchbares.
Genau, also was ich mache, das sind jetzt Gebrauchsgegenstände, die sind eigentlich für Leute, die es gerne kaufen möchten. Das heißt, es muss jemand ansprechen. Es muss dich ansprechen als Person, als Käufer, als Käuferin. Deshalb muss eben das Schöne sein es muss dein Herz berühren. Es muss dich ansprechen. Das war eigentlich das, was ich meinte. Es muss dich ansprechen.
Wie hat sich für dich in den letzten, wenn man sagen darf, 30 Jahren deiner Karriere, 40 Jahre deines Berufslebens, wie hat sich für dich die Definition, hat sie sich verändert?
Nee, eigentlich nicht, weil ich bin eigentlich Architekt. Ich habe eigentlich angefangen mit Design, als ich neu in der Schweiz war. Ich konnte kein Deutsch und musste arbeiten. Dann habe ich quasi mich für einen Deutschkurs angemeldet und habe 40% gearbeitet an der ETH. Und die letzten 60% habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit gehabt und mich dann quasi mit dem Thema Design beschäftigt. Ich habe dann sehr, sehr viele Wettbewerbe gemacht und gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne Dinge gestalte. Und ohne Designausbildung war ich die Idee, ich konnte nur das machen, was ich mit meinem ganz basic knowledge von Design hatte, weißt du? Das heißt, ich habe sehr ganz banale, einfache Dinge gemacht, weil ich konnte nichts Kompliziertes. Ja? Und das heißt, alles, was ich machte, mussten machbar sein mit meinen Händen. Und deshalb waren die so einfach, weil ich konnte nicht komplex machen, weil ich musste die selber produzieren. Und deshalb ist eben mein Zugang zu Design eine sehr, sehr praktische. Kann ich das machen? Kann ich das zeichnen? Kann ich das selber produzieren? Oder kann man das einigermaßen nicht so teuer produzieren? Und es ist wirklich eine sehr zufällige Reise. Ich bin per Zufall reingerutscht. Und das Einfache ist einfach eine Bedingung. Also es musste einfach sein. Sonst konnte ich das nicht selber machen. Und eben die Idee von Schönheit kam von dem, oder? Wenn ich das selber gestalten kann und ich das selber einigermaßen machen kann und mir dann gefällt, dann habe ich das Gefühl, yes, so muss es eigentlich sein. Es muss zugänglich sein, es muss einfach sein. Ich muss das selber machen können. Und deshalb ist es dann so eine ganz praktische, also eine ganz praktische Schönheit. Es muss mich gefallen.
Wenn du von deinen Anfängen in der Schweiz sprichst, würde ich gerne auf deinen Werdegang zu sprechen kommen. Wie bist du, also diese ganzen Stationen, du bist in Afrika geboren und aufgewachsen?
Genau. Ich bin
Nigeria
damit 15.
Nigeria spricht man Französisch, ne?
Nee, eben nicht. Nigeria ist Englisch.
Ist Englisch?
Genau. Und mein Vater wurde dann nach London transferiert, mein Vater war Bankier. Und er hat uns dann mit nach London mitgenommen und dort haben wir dann studiert. So quasi, war dann in der Schule und nach der Schule dann an der Uni. Mhm. An der Uni habe ich meine jetzige Frau, damalige Freundin kennengelernt, die ist Schweizerin. Und so bin ich eigentlich in der Schweiz gelandet, durch meine Frau.
Wie kam das, dass du Architektur studieren wolltest?
Ich wollte eigentlich Architektur nicht studieren. Also wenn man in Afrika aufwächst, sind der Väter oder die Eltern diejenigen, die sagen, mag doch das. Und er hat gemerkt, dass ich eher künstlerisch unterwegs war. Also ich bin kein Bankiermaterial. Er hat ihm vorgeschlagen, du hast ja immer sehr, sehr gerne gezeichnet als Kind. Wieso nicht Architektur? Ich dachte, was ist denn Architektur? dann habe ich mich so ein bisschen eingelehnt und dachte, ja, vielleicht könnte Architektur sein. Dann habe ich Architektur studiert, aber nicht aus Passion, sondern wirklich, es war so ein reiner Zufall. Es hat mir gefallen, aber es war nicht, ich wollte nicht im Architekt werden. Es war einfach zufälligerweise so geworden.
Kam die Liebe dann zur Architektur oder bist du dann immer, wie du richtig sagst, zum Design von wirklichen eben Objekten? Du hast ja unter anderem einen Armchair-Sessel-Sketch, der in der permanenten Ausstellung im Vitra-Museum steht, designt. Und was einige Leute wahrscheinlich kennen, ist das X, wo die Bücher und Zeitungen drin sind, der Zeitungsständer quasi. Hat dich dann immer mehr doch es zum Design gezogen oder hast du irgendwann mal gesagt, ja, Architektur ist so quasi die angelernte Liebe, die dein Vater
hat? Ja, also ich habe als Architekt gearbeitet und bei Calatrava in Zürich. Und wir haben so viel gearbeitet, dass ich habe dann gemerkt, eigentlich, ich mag Architektur, aber eigentlich will ich ein bisschen mehr Zeit für mich und meine neue Frau eigentlich haben. Dann habe ich, also ein Kollege von mir im Büro von Calatrava hat gesagt, du, die suchen Leute an der ETH als Assistentinnen. Wieso kannst du dich, bewirb dich doch mal dort und schau, wie das geht. Dann habe ich einen Job bekommen an der ETH als Assistent. 40%. Und dann hat mir, da, mit dem habe ich Zeit gehabt, wirklich jetzt für mich zu sagen, ja, was will ich überhaupt werden? Will ich Architektur? Will ich Design? Dann habe ich einfach viel mehr und mehr Design gemacht. Es war einfach nur Zufall. Ich habe mehr Designwettbewerbe gemacht, ich habe viele gewonnen und dachte, eigentlich ist Design das, was mich Spaß macht. Architektur ist ein bisschen, ja, es ist nicht langweilig, es ist einfach es ist sehr, sehr langwierig. Es dauert Jahre, bis man etwas baut. Es gibt immer Sitzungen, da muss man alles wieder ändern und so weiter und so fort. Aber Design ist sehr zugänglicher. Zack, du kannst es alleine machen. Und das hat mir sehr gefallen. Also, die Tatsache, dass ich das selber bewältigen könnte, hat mich dann quasi mehr ins Thema, also Richtung Design gepusht.
Mit den eigenen Händen sozusagen.
Genau.
Was war dein erstes Designobjekt, was du geschaffen hast?
Mein erstes war ein, also dazu mal hatte man CDs, also Compact Discs. Ich habe dann so für uns ein Compact Disc Ständer designt aus Rattan. Ich habe das alles selber verflochten. Ich bin bei Migros Do-It-Yourself, habe ich eben die Teile gekauft und dann geflochten und dann das Ding dann so selber gemacht und dachte mir, yes, das kann ich selber machen. Und, deshalb bin ich mehr und mehr Richtung Design und weniger Architektur.
Jetzt als Architekt, wenn ich dir jetzt zuhöre, ich denke gerade ans Basteln. Jeder, der jetzt geht, der dich hört, geht ins Do-It-Yourself und macht dann was und sagt, hey, das ist Design. Ich denke, so einfach ist es dann doch nicht. Wann sagst du, das ist jetzt nicht nur eine Bastelage, sondern das ist Design. Das hat die Qualität. Und wer entscheidet das überhaupt?
Ja, eben, das ist eine gute Frage. Weißt du, das Basteln finde ich eigentlich an sich nicht schlecht. Weil ich bin als Kind aufgewachsen und in Afrika haben wir als Kinder alle unsere Spielzeuge selber gemacht. Wir hatten nichts gekauft, weil dazu mal hatten wir keine Läden. Wir haben alles selber gemacht. Das heißt, ich bin mit dem aufgewachsen. Also wenn ich etwas brauche, kann ich das auch selber herstellen. Das war so ein Ding, dass wir dann in den 60er Jahren in Afrika, vielleicht heute noch in kleine Dörfchen, man hatte alles selber machen können. Also das Basteln war eigentlich nichts Negatives. Und ich sage immer meine Studenten, Basteln ist einfach eine Suche. Wenn du bastelst, ja, du bist am Machen und du bist am Denken. Du denkst und machst. Es ist nicht so einfach, mal etwas zu gestalten und dann produzieren. Das ist wirklich ein Challenge. Das heißt, das Basteln ist höhere Kunst. Es ist nicht nur Basteln, sondern du bist auf der Suche nach etwas. Und das Suchen und das Denken mit dem Bauch, das Machen mit den Händen, das ist gutes Training eigentlich für Design.
Aber am Ende des Tages werden nur wenige so wie du, dass sie tatsächlich die Chance haben, dass Leute wie im Vitra-Museum deine Kunstwerke, deine Produkte angucken und nicht nur verwenden zu Hause. Was macht den Unterschied? Wer entscheidet das? Die Konsumenten?
Komischerweise ich habe sehr, sehr viele Preise gewonnen. Ich habe Möbel, also allererste Möbel, ich habe so einen Wettbewerb mitgemacht, Deutsche Bank. Die haben 1990 einen Wettbewerb lanciert. Deutsche Bank suchte Deutsche Bank. Also die suchten öffentliche Sitzangelegenheiten, die der Einheit Deutschland zelebrieren sollte. Mhm. Ich habe dann eine Sitzbank entworfen. Das ist Einheit. Es ist eine zweiseitige Sitzbank. Ja. So quasi ein Sitzbank und zwei Seiten Deutschland, Ost und West. Man sitzt auf der gleichen Bank, aber schauen in so verschiedene Richtungen. Habe ich gewonnen. Das Teil ist wunderschön. Es wurde produziert seit 20 Jahren. Ja, aber das Ding verkauft sich schlecht. Und aber wer entscheidet? Ich weiß nicht, wer das entscheidet. Das sind Leute, die das kaufen. Und irgendwie, es kommt einfach nicht an am Markt. Aber ich habe Preise und Preise gewonnen, aber das Teil verkauft sich schlecht. Also das heißt Qualität, wer weiß, wer entscheidet? I don't know.
Während das X zum Beispiel ist für mich, wenn man so dieses, das kennt man, oder? Mhm, also die Deutsche Bank, als ich in der Recherche zu unserem Gespräch heute Abend, logischerweise ist mir auch ein Begriff. Die Bank, wo die zwei Leute quasi auf derselben Bank sind, wurde vielmals auch repliziert, nachgemacht sozusagen.
Genau.
Ja, ist spannend und verkauft sich trotzdem schlecht.
Verkauft sich schlecht.
Wer entscheidet es dann? Wann etwas klickt?
Ich glaube, es muss klicken, es muss einen ansprechen, aber anscheinend, also der Produzent hat gesagt, der Bank verkauft sich schlecht, weil es gibt keinen Bedarf für Banker, diese zweiseitige, die Leute wollen einfach nur noch auf eine Seite schauen und fertig. Deshalb ist das Ding, die können es auch nicht erklären, weshalb, aber man weiß
Charles,
es nicht.
Charles, ich würde sagen, das war die Prophezeiung für die gescheiterte Einheit in Deutschland zwischen Ost und West. Da hast du schon keiner haben die Bank, wo man in zwei Seiten guckt, aber hätte man vielleicht akzeptiert, dass beide Leute in unterschiedliche Richtungen gucken, hätte man vielleicht um die Einigung bemüht, auch die Stellung. Wenn du dann in England warst, studiert hast, deine jetzige Frau kennengelernt hast und mit ihr in die Schweiz bist, was hat sich für dich dann am Anfang, ich stelle mir das schwierig vor, du sagst, du konntest kein Deutsch. Die Schweiz war damals noch wenig international, oder? Wahrscheinlich?
Sehr, sehr wenig. Aber es war eigentlich nicht so schwierig, weil ich war dann in einem Büro. Ich kannte Leute im Büro, die waren alle Architekten. Und Architekten sind auch meistens offen. Und nachher bin ich dann Assistent an der ETH. Und die ETH ist auch ziemlich international und offen. Ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegte. Es war gar nicht so schwierig. Fand ich eigentlich nicht so eine schwierige Situation für mich.
Was unterscheidet das Designverständnis der Schweizer von dem Designverständnis, wenn man das überhaupt generalisieren kann?
Kann man schon.
Dann darf ich das jetzt auch die Frage stellen. Was unterscheidet das Designverständnis in der Schweiz von zum Beispiel dem Designverständnis, nehmen wir jetzt noch nicht Afrika, aber zum Beispiel England?
Ja, also die Schweizer sind ja sehr, sehr bekannt. Die Schweizer sind sehr, sehr designaffin, weil es gab, es gibt, glaube ich, immer noch so eine Tradition, dass Leute sehr, sehr sorgfältig arbeiten. Ja, also das sind Leute, die handwerklich sich Zeit nehmen, etwas herzustellen. Die sind eher auf das traditionelle Produktionsprozesse. Es gibt immer noch in der Schweiz kann man noch Dinge lernen. Also die haben die haben Lehrlinge. Also es gibt eine Tradition, dass man vom Klein auf etwas lernt und etwas lernen darf. 4 Jahre lang Lehrling und so weiter und so fort. Ich glaube, das alles gibt es eine Tradition von Leute, die das Know-how haben. Und es wird immer so quasi weitergegeben. In England, wo ich dann ziemlich lang aufgewachsen bin, ist diese Tradition nicht mehr so präsent. Ja, das sind, wir haben so Bauunternehmen, die sehr, sehr viele Bauarbeiter haben, aber die sind nicht ausgebildete Bauarbeitende, sondern Leute, die einfach jobben, also die brauchen Geld und machen ein bisschen Bauarbeit. Diese Tradition von das Lernen ist bei uns auch, war nicht so ausgeprägt. Das heißt, es wird nicht alles so sorgfältig gemacht wie in der Schweiz. Ja? Also der Schweiz hat wirklich eine Tradition und diese Tradition merkt man im Design, dass Leute am Arbeiten sind, die wissen, wie das geht. Ja? Wenn man mit dem Holz arbeitet, spricht in der Schweiz, das sind Experten, die wissen genau, was sie wollen. Ich bin also komischerweise, am Anfang habe ich etwas designt, einen Tisch. Ich bin dann zu meinem Schreiner an der Mühlestraße gegangen und ich habe gesagt, Leute, ich will das und das und das und das. Und er sagt mir, das mache ich nicht. Ich sage, wieso denn nicht? Ja, das funktioniert nicht. Und er wollte es nicht machen, weil es war nicht gut durchdacht. Und dann, ich war ziemlich schockiert, weil in England, wenn du Geld hast, sagst du, ich will es so, und dann macht es so. Wenn es
egal,
nicht funktioniert,
ob
es funktioniert oder nicht. Aber er hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Und das hat mich so beeindruckt, dass von dem habe ich Respekt, weil das sind Leute, die ein Wissen haben und die wollten einfach nichts einfach irgendwas machen, sondern die wollen das machen, was was sinnvoll ist. Das kann vielleicht ein Blog sein für Innovation. Es kann auch sein, dass man nur das macht, was man kennt. Aber in diesem Sinne finde ich sehr, sehr gut, dass Leute da sind, die das Know-how haben und das können sie auch so weitergeben.
Das Wie hast du dann informiert. Darauf reagiert oder was hast du dann gemacht? Hast du
Ich war ziemlich schockiert. Ich war dann ziemlich schockiert. Aber er hat mir dann so gezeigt, wie man das besser macht. Und das hat er schon recht gehabt. Aber ich war am Anfang ziemlich schockiert und irritiert.
Ist das für dich der Unterschied zwischen einem Künstler und einem Produktdesigner, dass der Künstler mehr noch die Freiheit hat, ob was funktioniert oder nicht?
Nein, ich glaube, es gibt schon Künstler, die wissen, also wenn man zum Beispiel mit einem gewissen Material arbeitet, dann weiß man genau, wie das geht. Ich bin wirklich nur aus Anfänge einfach dran gewesen. Ich hatte so eine Idee im Kopf und ich habe es dann kurz gezeichnet und dann, ich wollte das einfach machen. Aber es war wirklich ein Lernprozess, weil ich habe dann jetzt gelernt, ich arbeite jetzt mit sehr, sehr vielen Leuten zusammen und ich gehe mit einer Idee und wir sitzen zusammen und sprechen. Und ich lerne sehr, sehr, sehr viel von diesen Leuten, die das Know-how haben über das Material.
Ist das einfacher geworden durch KI oder AI, dass es dir quasi, dass du zeichnen kannst und es die Übersetzungsleistung zwischen der vielleicht auch Machbarkeit im Produktionsprozess anders aufzeigen kann? Oder ist das?
Ich muss dazugeben, ich bin ein bisschen Oldtimer. Ich arbeite kaum mit KI, aber ich arbeite mit Studenten, die mit KI arbeiten. Es ist nicht einfacher geworden. Es ist einfach ein Tool, wie jeder andere Tool. Es gibt Leute, die super gute Rendering, also die machen, es wird meistens für Renderings benutzt. Und es gibt Leute, die den Prompts wissen, wie man das alles prompt, dann kriegst du unglaublich schöne Bilder. Und es gibt Leute, die da keine Ahnung haben und kriegen immer die gleichen Bilder. Also ich glaube, es ist ein Tool, den man lernen muss und die man sehr wahrscheinlich sehr, sehr tolle Sachen machen kann.
Aber nimmt das nicht gerade in deinem Beruf, wenn du sagst prompten, das ist ja auch bei mir so in der Kommunikation, so nach dem Motto, wenn ich das Ding gut prompte, dann kriege ich quasi eine Antwort. Mhm. Jetzt müsste ich noch hoffentlich drüber nachdenken, ob die Antwort wirklich stimmt und vor allen Dingen auf die jeweilige Situation passt. Aber nimmt es dann nicht den kreativen Teil aus der Arbeit raus? Auf einmal werde ich nur eine gute Fragemaschine und bin nicht mehr der im Kopf die Bilder aufs Papier bringen muss?
Ich weiß es nicht. Also am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, aber ich war in sehr, sehr vielen Juries jetzt mittlerweile und man sieht, dass Designer mit AI arbeiten und es gibt Leute, wenn man das sehr gut kann, sehr gut machen kann, dann kann man auch mit der Maschine also reagieren und interagieren. Ich bin da noch offen. Ich weiß nicht, ob es unseren Beruf kaputt macht oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach ein Tool, mit dem man lernen muss, wie man das mit dem umgeht. Aber ich bin da zu wenig versiert zu sagen, wie das dann, ob es eine gute Sache ist. Aber ich weiß, es ist keine schlechte Sache.
Du hast ein anderes Objekt oder einen anderen Gegenstand, den ich sehr schön fand, in den letzten Jahren designt. Das Bankbett.
Mhm. Genau.
B&B. Was war eure Idee dahinter?
Das war für eine Biennale, die Zurich Design Biennale. Und es gab so ein Thema, es war kurz nach Corona. Und es gab so ein Thema, wie können wir miteinander leben, das Zusammenleben von Menschen. Und ich wohne ja in der Schweiz, ich war oft unterwegs und habe gesehen, es gab Lockdown, wir waren immer zu Hause, aber es gab Leute, die immer draußen waren und ich hatte dann eine Idee, vielleicht kann man, jede Stadt hat Werbung, jede Stadt hat Leute mit viel Geld und jede Stadt hat Leute mit wenig Geld. Und dachte, vielleicht kann man versuchen, die Leute, die Geld haben, quasi eine Infrastruktur-Sponsoring für die Leute, die wenig Geld haben. Das heißt, diese Bank ist eine Sitzbank mit einer höheren Rückwand. Auf der Rückwand kann man Sachen, also Werbung anbringen. Und diese Werbung generiert dann Geld und bezahlt quasi diese Infrastruktur. Das heißt, diese Leute, die am Abend kein Zuhause haben, können eben, und also diese Bank kann man dann so quasi der Rücklehne dann so runterklappen und da drunter kann man schlafen. Es ist ein bisschen so eine Notkunftsshelter.
Like Shelter.
Genau. Das heißt, ein Versuch zu sagen, wir mussten einen Weg finden, wie wir alle zusammenleben können, ohne dass einen leidet, oder? Dass man sagen kann, Werbung finanziert diese Infrastruktur. Diese Infrastruktur ist eine Bank, aber am Abend ist es ein Bett. Also das heißt B&B, also Bett und Bank, so eine Kombination, dass man sagen kann, ja, in der Stadt, so eine reiche Stadt wie Zürich, das muss ja schon möglich sein, dass Notunterkünfte möglich sind. Aber es war nicht aus Exis-Projekt gedacht, sondern wirklich auf so einen Denkanstoß, oder?
Für die Biennale. Hat das jemand umgesetzt dann?
Ja, ich habe dann zusammen mit ein paar Firmen, die haben das finanziert und dann haben wir so einen Prototyp gemacht. Und kam gut an, aber die Stadt war nicht so interessiert. Ich verstehe das auch, weil man will ja nicht Leute ermutigen, so draußen zu schlafen. Und es war einfach nur noch so eine Idee, wie wir gewisse Probleme, die wir haben, wie man das lösen kann.
Ja. Ist für dich dann auch Design ein Stück weit, um das Leben der Menschen besser zu machen?
Ja, ich glaube, Design ist wirklich also eine Problemlösungsprozess. Ich glaube, für mich, ich mag nicht Design werden, ich will nur so schöne Sachen machen möchte, sondern ich sehe Probleme, also ja, doch, die sind Probleme, die man mit schönen Gegenständen lösen kann.
Wie zum Beispiel der Tisch, das Regal, was du aufklappst im Flur und dann ist es eine Tischplatte von dir.
Genau. Also quasi die Idee, wie gesagt, als wir Kinder waren, haben wir immer unser Toys gemacht. Das heißt, wir wollten etwas machen und wir gingen dann raus und dann schaffen wir diese Gegenstände. Das heißt, ich habe ein Problem, ich löse das Problem. Also ich brauche etwas, ich mag das, oder? Für mich ist Design wirklich nicht nur so schöne Dinge, sondern wirklich, ich versuche Probleme zu pragmatische Dinge zu machen.
Vielleicht eine naive Frage, aber bei Künstlern, bei Balletttänzern kennt man das, bei Musikern, die kommen ja oftmals aus armen Verhältnissen zum Teil und haben dann the inner need, das innere Bedürfnis, sich auszudrücken. Und sie können es dann durch eben die 10 Stunden Klavier spielen, das Tanzen bis zum Umfallen, weil du ein Ventil suchst. Wenn du deine Studenten anguckst und deine Arbeit der letzten Jahre, Jahrzehnte, siehst du da auch so ein Thema, dass du sagst, die besten Designer eigentlich der Welt haben aus einem inneren, vielleicht auch einer inneren Not heraus, was designt, was die Leute dann wirklich angesprochen haben? Oder glaubst du, das ist ein Zufall, jetzt auf Design bezogen, und eigentlich kann das jeder lernen oder jeder hat dieses Kreative?
Ja, ich glaube nicht, dass, also ich kann nur für mich sprechen und ich kenne auch ein paar Designer mittlerweile. Ich glaube nicht, dass es eine Not ist, sondern es ist einfach so ein Wunsch, etwas zu machen, weißt du? Für mich, nochmals als Kinder haben wir immer, wenn wir etwas bräuchten, haben wir das selber gemacht. Wirklich, ja. es ist für mich so eine, es ist einfach schön zu sagen, ich habe eine Idee im Kopf. Und ich versuche, diese Idee zu realisieren. Und es ist einfach ein schönes Projekt. Es ist nicht aus Not, sondern es ist eine Freude zu sagen, Idee, wie kann ich das und das und das kombinieren und daraus etwas Nutzvolles machen? Ja. Es ist einfach eine Freude, ich habe jeden Tag Freude. Ich laufe deutsche Straße. Es gibt immer so etwas, die man sieht. Und dann wird man irgendwie so animiert zu sagen, vielleicht, das könnte vielleicht etwas sein. Zum Beispiel mein Ex, ich habe ein Bild gesehen von einem Känguru, einem Mutterkänguru mit einem Baby im Bauch. Das hat mich so fasziniert. Wieso ist das faszinierend? Und mit der Zeit, ich habe dann quasi diesen X gezeichnet aus etwas mit dem Bauch, also mit dem Baby im Bauch, also das sind wirklich, es ist kein Schweizer Kreuz, alle meinen, das ist ein Schweizer Kreuz, sondern nein, es ist ein Känguru, der sein Baby im Bauch trägt, ja. Aber kein Mensch weiß das, aber es ist wirklich so.
Das war die Assoziation, die du
hattest. Genau, und ich sehe ständig solche Sachen. Und diese Assoziationen sind kein was kann ich aus dem machen? Wieso ist das faszinierend? Das sind denn die Fragen, die mich immer wieder quälen. Also wieso ist das interessant? Oder was kann ich draus machen, oder?
Ich finde das schön. Ich werde jetzt morgen, ich muss morgen sehr früh aufstehen und nach Bern fahren. Und ich werde auf dem Weg dahin, auf der Autobahn, mir wahrscheinlich Gedanken darüber machen, wie du vom Känguru zum Ex gekommen bist.
Es ist komisch, aber es ist so.
Oder was ich, wenn ich jetzt nächstes Mal irgendwas in der Straße sehe und mir überlege, was könnte es sein? Mhm. Oder was könnte man daraus machen? Ja. Ich finde, was du sagst, regt dir auch für mich zumindest, gibt mir dieses auch durch die Welt gehen mit wacheren Augen. Weißt du, wenn du dir überlegst, dass wir alle nur noch auf unsere blöden Handys starren, wenn wir in der Trambahn, im Zug, im Bus, wo auch immer sind, und wir gucken gar nicht mehr nach draußen, das nimmt uns natürlich die Chance,
Etwas zu entdecken.
Etwas zu entdecken.
Ich habe Skizzenbücher, hunderte von Skizzenbücher, aber ich habe auch sehr viele, viele Bilder in mein Handy. Also ich bin immer fasziniert von Bildern. Also was könnte das sein?
Was ist für dich nach wie vor, wenn man nicht von deinen eigenen jetzt, sondern von anderen Designs, was ist für dich das Design, wo du nach wie vor sagst, boah, der Mann, die Frau, der das designt hat,
das gibt sehr, sehr viele. Wo fängt man an? Es gibt zum Beispiel der Philip Stark, alle kennen Philip Stark, der war mal sehr groß, ist wieder groß, also ist Franzos. Und wir waren mal, ich weiß nicht, vor 40 Jahren, glaube ich, in Paris, Café Cos, er hat einen Kaffee mal umgebaut und hat wunderschöne Möbel für diesen Café Cos gemacht. Und die sind immer noch in Produktion. Und ich habe das Ding dazu mal gesagt, das ist so wunderschön, ist so super praktisch. Und der hat immer sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Also Philip Stark ist einer von meinen Helden. Aber es gibt sehr viele, ganz viele tolle Designer. Jasper Morrison ist einer, der ist Engländer, der mag nur schöne Sachen.
Wie heißt er, Jess?
Jasper Morrison. Der macht wunderschöne Sachen. Und in Deutschland, Konstantin Görtschitsch ist ein wunderbarer Designer. Es gibt sehr viele, sehr viele.
Ich finde schön, dass immer dein zweites Wort dann ist wunderschön, so praktisch.
Ja.
Das erinnert mich immer wie so ein bisschen an die Hausfrau am Herd. Das ist so praktisch.
Ja, aber die schönsten Sachen sind die praktischen Sachen. Die schönsten Sachen sind für mich Dinge, die man jeden Tag brauchen kann, oder? Jeden Tag. Aber die bleiben schön. Also wenn die schön bleiben, dann weißt du, das ist nachhaltig. Du kannst es für immer behalten. Ja, das sind die schönsten Sachen. Das sind schön anzuschauen, die funktionieren und das sind keine Angeber-Designermöbel, sondern das sind ganz, ganz praktische Sachen.
Wenn du sagst Angeber-Designermöbel, hätte ich gleich zwei, es ist so schön mit dir zu reden. Ich habe immer gleich zwei nächste, drei, vier Anschlussfragen, verzeih bitte. Jetzt die erste Frage, die ich habe, welches Material ist für dich das, wo du sagst, das ist praktisch und sinnlich und schön zugleich, das, wo du
mit das ist immer, also ich habe sehr, sehr viel mit Blech gemacht, weil ich war da neu, ich hatte keine Ahnung vom Metall und ich habe dann mit einer Metallfirma gearbeitet und die machen sehr, sehr schöne Sachen im Blech und jetzt habe ich Holz entdeckt. Jetzt habe ich nur noch Holzmöbel, also es schwankt immer, je nachdem, was meine Interessen sind. Aber Holz ich bin jetzt ein Holzkopf. Ich liebe jetzt Holz. Also Holz ist ja nachwachsend und sehr, sehr, sehr haptisch, sehr schön, fühlt sich gut an und auch super leicht. Also ich habe jetzt Holz entdeckt.
Welches Material spricht dich gar nicht an?
Kunststoff, weil Kunststoff, ich habe das Know-how nicht, also Kunststoff ist ziemlich komplex. Ich habe noch nicht mit Kunststoff gearbeitet und ich habe da keinen Zugang zum Kunststoff.
Bakelit fand ich schön. Das alte Bakelit. Also Bakelit-Schmuck in den 50er Jahren oder vielleicht einige Zuhörer kennen diese Bakelit-Aschenbecher mit den Affen drauf.
Genau.
Wer hat die Affen entworfen? Das war auch
Das war ein Italiener, Blank.
Es gibt in Zürich, glaube ich, einen Juwelier.
Enzo Mari.
Genau. Der hat diese hängenden Affen. Ich glaube, das war auch Bakelit, nicht nur Holz.
Genau.
Und das Zweite ist, was mir vorhin eingefallen ist, wenn du zu Menschen in die Wohnung kommst oder in eine Wohnung kommst, sprich dann für dich, bevor du die Menschen vielleicht auch näher kennenlernst, dann schon deren Design, die Art, wie sie sich einrichten, hat das dann schon eine Sprache für dich?
Meinst du eine Sprache?
Sagt das dann schon
über den Menschen so?
Über den Menschen für dich was aus und ja?
Ja, jein. Also ich versuche eigentlich Jein. Also wenn es super schrecklich ist, dann ist es klar. Aber sonst, ich bin da also wirklich ziemlich easy. Also ich glaube nicht, ich weiß, dass nicht alle das diese Affinität haben zum Design. Mhm. Das ist klar. Ja. Aber ich erwarte auch nicht, dass jeder das hat. Also ich bin da ziemlich easy.
Ich weiß immer noch, als wir Kind waren und ich meine Mutter, sei es irgendwas gekauft habe, was meiner Mutter nicht gefallen hat, oder irgendwie was getragen habe an Kleidung, was meine Mutter schrecklich fand. Und als Schauspielerin ist meine Mutter very outspoken. Sie nimmt kein Blatt vom Mund, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Ja. Und dann habe ich immer begegnet, aber Mami, Geschmack ist doch in den Augen des Betrachters, hat sie gesagt. Ja, aber manche Augen sind blind.
Das ist so, das ist, also da bin ich also wirklich sehr kulant. Ich versuche das, mir mag das nicht so viel aus. Aber ich habe gemerkt, also meine Schwiegermama, also die ist leider gestorben, die hat so was von Geschmack, weißt du, die war nicht ausgebildete in Designing, aber die hat immer Theo Jakob gekauft und so, die hatte einfach so einen Drang zum Design. Es gibt Leute, die das haben und es gibt Leute, die das nicht so haben. Aber ich bin da ziemlich kulant.
Wenn du mit deinen Studenten arbeitest, mich fasziniert ja immer, was Menschen oder wie Menschen es mit anderen, how they make it click, wie sie es mit anderen klicken lassen.
Ja.
Jetzt, wenn man so lange wie du in dem Beruf bist und mit so vielen jungen Menschen arbeitet, als Professor, als Dozent, was machst du? Was machst du vielleicht auch besser als andere, dass die Studenten von dir lernen, sich inspirieren lassen?
Ich glaube, ich bin wirklich sehr, sehr kulant. Das heißt, ich habe mittlerweile gelernt, einfach mal zuzuhören, weil die haben ja wenig Erfahrung, aber die haben Ideen im Kopf. Und wenn man das gut macht, muss man einfach zuhören, was wollen sie überhaupt erreichen und versuche die dann so quasi auf den Weg zu nehmen und sage, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, das eine Möglichkeit. Das heißt, wenn man sehr sofort sagt, das ist nicht so gut, ist man verliert dann die Studenten. Aber wenn man sagt, ich höre zu und ich hab die Erfahrung, ich weiß, vielleicht mache ich immer so versuche immer so ein Beispiel zu zeigen, ja. Schau mal da und da und dann bilde deine eigene Meinung. Aber ich habe sehr, sehr viele Referenzen im Kopf. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Referenzen. Und die Studenten sind eigentlich, also wenn man sagt, schaut vielleicht 2, 3 Beispiele und da kann man die Leute wirklich mitnehmen. Nicht zu sagen, schlecht, nicht schlecht, sondern zu sagen, schaut vielleicht in diese Richtung oder in diese Richtung. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich sehr, sehr gut, ich kann sehr, sehr gut zuhören und ich lass die machen. Das ist wichtig, dass man als Dozent die Studie einfach machen lassen.
Ausprobieren, den Raum geben.
Genau. Die müssen es machen.
Merkst du manchmal relativ schnell, ob einer was kann oder nicht?
Oh ja, das merkt man schon, ja. Und das manchmal tut's weh, weil du merkst auch, dass die wollen, aber die haben diese Affinität eben nicht. Das merkt man schon. Das tut ab und zu weh, weil die machen das wie Noten und ich gebe nicht so schlecht. Also ich versuche nicht so über Noten so quasi Leute zu demotivieren, aber man muss auch hart benoten. Aber es tut weh, wenn ich merke, die wollen das, aber die haben so nicht so Intus.
Wenn man zurückgeht zur Architektur, eine andere Frage, die dir mal gestellt worden ist in einem Interview, und das fand ich eine sehr, sehr gute Frage. Überhaupt fand ich, der Journalist oder die Journalistin, die dir da Fragen gestellt hat, dachte ich, oh, hätte ich alle gerne auch so gestellt. Mache ich nicht. Aber eine würde ich gerne wiederholen, weil die fand ich sehr schön. Und zwar die Frage war, wann werden Gebäude zur Architektur?
Ja, das ist der, ich weiß nicht genau, was Sie eben dazu mal gesagt haben. Aber ich glaube, mit der Zeit habe ich das Gefühl, es gibt eine Baukultur. Ja, eine Baukultur. Es muss ja kein Gerichtsgebäude sein, es muss ja kein Parlamentsgebäude sein, aber man merkt, es gibt Gebäude, es gibt das Bauen, der einfach verankert ist in einer Tradition, wo Gebäude so einen Wert haben, ja. Mhm. Und nicht einfach Häuser bauen. Es wird heute sehr, sehr viel gebaut. Es wird sehr, sehr viel spekulativ gebaut. Es wird sehr, sehr viel gebaut, damit man Geld generieren kann. Aber es gibt Bauten, die in einer Kultur verankert sind. Und Ja, das finde ich, das, da, dann ist es Architektur, wenn es einfach in eine Kultur eingebettet ist, wo die Leute schätzen eigentlich, was bauen heißt. Ja, es muss ja nicht alles das Günstigste oder das Teuerste, sondern man baut in eine Kultur, der das schätzt. Ja, die Handwerker wissen etwas vom Bauen, die Leute, die das Holzböden machen, die wissen, wie das geht. Ja, es ist eine Kultur, die sehr, sehr wichtig ist und nicht nur schnell bauen,
häuslich
bauen.
Wenn du sagen würdest oder die Empfehlung geben würdest, dieses Bauwerk sollte man sehen, bevor man sich verabschiedet. Mhm. Welches wäre es für dich?
Ja, es gibt sehr, sehr viele. Zum Beispiel, ich bin nicht ganz neutral in Pfalz. Das Thema Pfalz von Peter Zumthor muss man sehen, weil es einfach sehr zugänglich ist und es etwas ist, die alle genießen kann. Wirklich, das Idee vom Wellness, diese Art Bauten hat er, glaube ich, wirklich, soll man dem, also nicht erfunden, sondern vielleicht also in dieser Art, mit Materialität, mit lokalen Materialien.
Die Therme in Pfalz.
Genau. Das finde ich, muss man schon sehen. Das ist schon beeindruckend, finde ich.
Ja, das Spiel von Licht und Wasser ist da natürlich sehr schön.
Genau, Licht, Wasser, das Material, bauen in den Bergen, also dass man quasi in den Bergen baut, aus den Bergen heraus baut, also wirklich thematisch sehr, sehr schön gemacht. Oder das Material, dieses Gebäude entsteht aus dem Material, aus lokaler Materialität, das ist großartig. Und wenn man da drin ist, Wasser, Licht, ist alles zusammen, diese Kombination, das Handwerkliche ist einfach
Other level. Next level.
Genau, also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und alles, was Peter Zumthor macht, sowieso, der ist großartig.
Was ist es für dich noch, wenn du an außerhalb der Schweiz denkst?
Außerhalb der Schweiz.
Was sollten Leute unbedingt sehen?
Außerhalb der Schweiz, was man sehen muss. Oh Gott, du stellst mir die schwierigen Fragen. Ja, weißt du, was komisch ist? Ich habe, wenn du mich fragst, was weiß mein Lieblingsgebäude, ich habe fast kein Lieblingsgebäude. Ich kann es nicht so sofort sagen. Oder mein Lieblingsstuhl, ich kann es nicht sofort sagen, weil es gibt so viele. Also Hagia Sophia muss man schon sehen.
Hagia Sophia in Istanbul.
In Istanbul, ich glaube, wir gehen wieder im November. Es ist einfach so ein Bau für mich, unglaublich, unglaublich. Also diese Baukultur und diese Idee von Geschichte, das ist schon was Tolles, oder? Aber es gibt so viele schöne Sachen.
Ich finde es schön, was du sagst, mit das Bauten zur Architektur werden, wenn sie in die Kultur passen. Mhm. Ich finde auch in die Umgebung, wenn man keine Umgebung vergewaltigt sozusagen, indem man ein gelbes Haus in die Berge stellt und irgendwie Knallneon anmalt und irgendwie Metall rein und du denkst...
Auf einen Kontext mal verstehen, ja.
Wenn man den Kontext versteht und dann die Verbindung zwischen Natur und... deswegen, glaube ich, lieben wir ja ganz banal wahrscheinlich auch viele griechische Inseln, weil diese weißen Häuser mit dem blauen Meer und diesen... Diese luftdurchfluteten Materialien quasi so, das passt so zusammen.
Genau.
Ja, und was in einer Umgebung für mich auch dann als kalt erscheint, ist in einer anderen Umgebung, wenn es richtig platziert ist sozusagen oder ein Teil, ist es warm.
Genau. Und das sind Bauten, das sind keine Kathedrale, sondern das sind Everyday, das sind Alltagsbauten, die eben verankert sind in einer Situation, in einer Location. Das Material kommt von diesem Ort, das Know-how kommt eben von diesem Ort. Die Leute haben das immer so gemacht, weil es hat ja ein Raison d'être, weshalb die so sind. Das heißt, das sind Bauten, die in ihrem Situation verankert sind, in den Kontext verankert sind. Und das sind die Schönsten.
Wenn du an Afrika denkst, was würdest du da sagen, ist, also du sagst auf der einen Seite, wenn ich dich richtig verstehe, ist es dieses Pragmatische, dieses man braucht was, dann macht man es und wenn man es dann auch schön macht sozusagen oder für sich es schön macht, dann ist das dieses eben bodenständige, was zu brauchen ist und dadurch ist es schön. Was hast du noch, glaubst du, mitgenommen von deiner Kindheit und deiner Familie, deinen kulturellen Hintergrund auch?
Ja, also was ich mir eben mitgenommen habe, ist mit zu sagen, vielleicht, die sind ja wirklich alle sehr, sehr miteinander vernetzt. Also die Idee, dass Design, also wir nennen das überhaupt nicht Design. Design ist etwas Erfundenes. Aber die Idee, dass man in der Lage ist, etwas selber herzustellen, also selber auszudenken und selber zu machen, ja, es selber möglich zu machen. Und dieses Ding ist jetzt verloren gegangen, leider. Also in Afrika wird jetzt alles importiert. Als ich noch Kind war, haben die Frauen in den Dörfern haben ihre eigenen Textilien so quasi, also nicht hergestellt, sondern
gefärbt.
Genau, gefärbt. Ich habe so vieles gesehen. Und jetzt, also seit Jahren, alles, was wir machen, alles wird importiert. Also in Nigeria, wenn du Geld hast, du kommst nach St. Gallen und kaufst Lace, also kaufst St. Gallen so Spitzen.
Spitze. Mhm.
Genau. Das ist sowas von lächerlich. Also wir haben alles, was wir vorher machten, wird jetzt alles importiert. Es ist nur schön, wenn es importiert ist. Also wenn du das, wenn es sehr, sehr teuer ist, ist es nur schön oder modern und so. Diesen Link zum Kontext haben wir total verloren. Dieses Do-it-yourself-Mentality haben wir total verloren. Und das tut weh. Jedes Mal, wenn ich zurück nach Afrika gehe, es tut so weh, dass alles reingekauft wird, ja. Ist alles reingekauft.
Aber hat es nicht auch damit was zu tun, dass eben dieses Statussymbol von ich kann es mir
leisten,
ist
so total absurd. Und alle unsere schönen Kunstwerke, die jetzt in Europa sind, also die Benin-Bronze und so weiter und so fort, und langsam merken die Leute eigentlich, unsere Kultur, die wir jetzt wenig schätzen, die werden jetzt wieder geschätzt. Also die Leute sehen eigentlich, dass es total schade ist, dass man alles nur von overseas reinkauft, sondern das, was wir selber produzieren, soll einfach einen Wert haben.
Mhm. Aber das haben wir ja auch, oder? In Deutschland, wenn du dir anguckst, irgendwie im Schwarzwald, was da produziert wurde an diesen, was du guckst, Uhren oder diesen, es gibt einen Produzenten von diesen altmodischen Weihnachtsmännern, Schaller heißt er. Mhm. Das ist ein deutscher Produzent, das ist noch ein Familienbetrieb, die machen seit, weiß ich nicht, 100 Jahren vielleicht nicht, aber seit Jahren denn diese alten Weihnachtsmänner und Figuren aus Pappmaché. Und die sind ein Traum. Mhm. Und wunderschön. Und die gibt's nur, die sind nur so schön, weil das aus Kultur, aus Familien von einem Mitglied zum anderen so praktisch weitergegeben worden ist. Und die Liebe zu den Materialien auch.
Genau, genau.
Und auf der anderen Seite, wenn du keine Ahnung hast, kaufst du dir das Zeug halt irgendwie deine Weihnachtskugel aus, weiß ich nicht, made in China.
Ja.
Und das ist so schade, weil dadurch, wie du richtig sagst, ist nicht nur in Afrika, es geht unglaublich viel verloren.
Ja, aber bei uns habe ich das Gefühl, es ist wirklich ganz, ganz deprimierend. Aber jetzt sind wir dran. Also ich arbeite jetzt mit ein paar Produzenten in Angola, wo wir wirklich made in Africa, also wir waren jetzt ja Möbel made in Africa. Und das ist jetzt mein Ziel, so quasi wieder nach Afrika zu gehen und dort zu produzieren.
Mhm. Aber kaufen das dann, glaubst du, eher die Ausländer, weil sie das Made in Africa dann wieder quasi spannend finden und die Afrikaner selber sagen, no, Made in Africa.
Also ich glaube, das, was mich, dort, wo ich jetzt bin, also die werden, also diese Möbel, das sind ganz praktische Möbel, die sind nicht so High-End-Designs, die sind so, affordable
Designs. Schön, weil sie praktisch sind. Ich werde dich jetzt immer zitieren.
Affordable Designs, ist eigentlich unser Ziel. Genau.
Und das macht ihr jetzt dort oder da geht ihr hin? Und
ja, jetzt sind wir dran. Ich habe jetzt ein paar Vorschläge gemacht und im Juli habe ich eine Ausstellung in Johannesburg. Wir wollen vielleicht da das Ding lancieren.
Wow, viel Glück dabei, weil ich
danke.
Ich kann das nachvollziehen, dass das auch ein ich finde überhaupt, weißt du, wenn du dir überlegst, was wir in für einer Gesellschaft leben, die gar nichts mehr auch repariert.
Ja,
also es ist so. Also wir verlernen total diese Wegwerf.
Ja. Und wir verlernen die Dinge werden auch so designt, dass man das gar nicht reparieren kann. Ja. Also zum Beispiel mit den iPhones und so. Ja, dass man nur noch neu kaufen kann und muss, oder? Das ist so total schade.
Plastik, fantastic.
Yes.
wenn du die nächsten, wenn du in die Zukunft blickst, was glaubst du passiert mit Design? Wohin gehen wir noch? Was wird alles möglich?
Also ich habe das Gefühl eigentlich, ich habe mich dann sehr, sehr, sehr positiv zugestimmt. Ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass das dass immer wieder neu, also weißt du, jedes Jahr wieder neu, das ist jetzt nicht mehr so aktuell. Die Leute versuchen wirklich hochwertige Dinge wieder zu produzieren und Dinge, die man dann für über mehrere Jahre halten kann. Das ist wirklich wieder ein Thema geworden. Es ist leider noch teuer, aber die Mentalität ist da, dass wir nicht das Wegwerfen ist einfach nicht keine Lösung sein. Es kann ja keine Lösung sein, das Wegwerfen. Da bin ich jetzt positiv. Ich glaube, das Gefühl, es geht in die richtige Richtung.
Was würdest du jedem jungen Designer oder jedem jungen Menschen, der sagt, er möchte auch Designer werden wie du, Charles? Er möchte auch vom Bank zum Tisch, Bett, Bett nicht, nee, Bank, Tisch,
ja, Lampe. Ich würde sagen, einfach machen, weißt du. Es gibt Leute, die müssen eine Strategie haben, so einen Businessplan, bla, 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 bla. Ich habe es immer nur gemacht, weil ich hatte keinen Plan. Ich glaube, ich habe es gemacht, weil ich merkte, ich hätte Lust mal für mich mal etwas rauszufinden, wie würde ich das machen, wenn ich das könnte? Und einfach machen. Weißt du, ich habe mein Sketchchair habe ich gemacht für eine Ausstellung, neue Räume. Und dann habe ich es auf Instagram gepostet und der Director vom Vitra Design Museum hat es gesehen auf Instagram. Und hat mich dann geschrieben, gesagt, ja, wir finden es toll, wir wollen es in unsere Kollektion aufnehmen. Ich dachte, ist das ein Witz? Das sagte, nein.
Bist du echt? Bist du der Direktor vom Vitra Design?
Ich sagte, nein, das ist kein Witz, es ist wirklich so. Und also einfach machen und posten, ja, also machen und zeigen. Ich kann nur empfehlen, einfach machen und zeigen. Weil es gibt ja sehr viele Leute, die das gut machen können. Aber wenn die unsichtbar sind, dann kriegt man nichts, oder? Ich versuche immer zu sagen, es muss gesehen werden, es muss sichtbar sein. Das Machen alleine ist nicht genug. Ich habe immer sehr viele Wettbewerbe gemacht und ich will einmal zeigen. Sonst bleibt es einfach nur noch so ein Hobby. Und
lernen die Studenten das eigentlich? Das finde ich noch interessant, dass du das sagst. Lernen die Studenten auf den Unis, wenn sie Design lernen, wie sie ihre Produkte dann auch zeigen?
Ja.
Alles Social Media?
How to sell
yourself?
Ja, es gibt Leute, die das, also wir lernen das nicht so aktiv, weil ich unterrichte Architektur und die machen Wettbewerbe, also die lernen schon, wie das geht. Aber ich habe das Gefühl, also wenn ich ja mit Kollegen spreche, es gibt Leute, die Angst haben, es wird kopiert und so weiter und so fort. Es wird sowieso kopiert.
Es wird eh kopiert. Ja, das sage ich auch mal. Es ist nur schön, dass du sagst, die Diskussion hatte ich vor ein paar Tagen mit einem Berater, der gesagt hat, ja, aber ich kann dir dieses Konzept nicht geben. Dann sage ich, die einzige Möglichkeit ist, du kannst, was wir mit Make a Click gemacht haben, du kannst sagen, es ist ein Modell und dann überlegst du dir, was dahinter ist und dann lässt du das als Trademark dir geben. Aber alles andere wird in der heutigen Zeit, thanks to whatever, ChatGPT, KI, Google, was auch immer, Instagram, TikTok, wie sie alle heißen, das wird kopiert. Und
ja, es wird sehr kopiert und du kannst es zu deinem Nutzen machen. Und sagen, post als erstes, es wird cool. Also Crate & Barrel ist eine amerikanische Firma, die ist riesig. Und die kopieren mein X seit Jahren. Ja. Und ich habe geschrieben, Leute, das ist mein X. Nee, das ist unser. Es wird aus Holz gemacht, mein ist Metall. Es wird eh kopiert. Und weißt du, die großen Firmen, die machen das, weil die wissen, du hast sowieso kein Geld. Das heißt, mach das und aber es wird eh kopiert. Ja, aber es wird kopiert und du kannst vielleicht schneller sein. Du bist der Erste, der Number One. Und aber ich glaube, es muss gesehen werden. Also wenn du etwas machst und du bist überzeugt, dass es gut ist, dann willst du es produziert haben, dann muss ein Produzent das sehen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist deshalb eben diese Idee, dass es sichtbar ist, wenn man das gut macht.
Charles, ich danke dir für dieses Gespräch. Sind wahnsinnig viele Dinge, über die ich jetzt nachdenke. Und am schönsten finde ich wirklich, dass du gesagt hast, was ist Schönheit für dich? Es muss praktisch sein.
Ja, oh ja. Ja, klar. Es ist kein Kunst, was ich mache, sondern es sind so Gebrauchsgegenstände und da muss man die gebrauchen können.
Ich denke gerade, was das über Menschen aussagt. Ob du auch sagst, weißt du, der Partner, die Partnerin in unserer Welt, wo wir immer denken, alles wird noch, es geht immer besser und es geht immer schöner. Mhm. Und wenn ich auf Tinder oder auf wo auch immer gucke, dann geht's immer besser. Nein, das, was für dich passt sozusagen, weil es für unser own crookedness, für unser seltsames individuelles Sein quasi ein Gegenüber gibt, sei es als Partnerin, Partner oder was auch immer, Lebensgefährtin, Lebensgefährte, das ist dann das Schöne.
Ja, es ist doch so, oder?
Ich danke dir für deine Zeit.
Ja, danke
und
dir.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und noch viel, viel Erfolg in den nächsten Jahren mit allen Objekten, die noch aus deiner kreativen Schaffenswerkstatt sozusagen.
Ja, danke, es hat mir sehr gut gefallen. Danke, dass du mich gefragt hast. Und sehr, sehr gerne.
Danke dir.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.